Episode 161, transfermarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt auch heute endlich wieder im Studio Stefan Becker-Adelmann.
Hallo Alex Stegisch.
Servus.
Servus.
Na?
Du machst mir eine Freude. Wir beginnen Punkt 18 Uhr zum Aufnehmen.
Ja.
Ich habe nicht gewusst, dass ich so leichte Monk-Angewohnheiten habe, aber in dem Moment merke ich es, dass man das an Inner Pleasure gerade gegeben hat,
das ist mir
dass man nicht um 17.59 Uhr anfangen
zu aufnehmen. Auf solche Sachen auch die tatsächlich rein. Ja. Aber dafür schaue ich auf die Endzeit, weil ich habe heute nur eine Stunde Zeit, wir müssen schnell reden sozusagen.
Okay, passt.
Wie geht's und so weiter,
Ja, ja. Du auch da draußen, hallo.
Eine gute Gesichtsfarbe hast du, man merkt, dass die letzten zwei Tage so ein bisschen Sonne da
war. Ja, wir haben, nachdem es tatsächlich wieder mal die Sonne zu sehen war, haben wir das dann gleich draußen genutzt.
Schau, zwei alte weiße Männer, die über das Wetter reden. Genau das, was die Leute da draußen haben. Stichwort Wolkenfrei. Alte weiße Männer. Das letzte Mal haben wir sie geteasert. Dieses Mal bist du dabei. Sieht man das? Ich muss kurz mein Notebook einklappen. Ja. Das wunderbare T-Shirt habe ich geschenkt gekriegt.
Ja. Von wem?
Für alle, die unseren Podcast als Videopodcast auf YouTube oder Spotify konsumieren oder falls sie einen dieser Clips auf Social Media begegnet sind. Was steht drauf? Ich kann es jetzt von mir aus nicht
lesen. Unterschätze niemals einen alten Mann mit einem Podcast, Alex Stegel.
Das haben mir meine wunderbaren Freunde zum Geburtstag geschenkt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, weil ich tick alle Boxes sozusagen. Ja. Alter Mann, Podcasts, sogar Mehrzahl. Ja. Von dem her vielen, vielen Dank. Ist sehr lustig.
Ja, gefällt mir. Wie geht's dir mit 40?
Immer noch gleich, ehrlich gesagt. Ja.
Also, gleich gewöhnungsbedürftig oder gleich gut wie vorher?
Ich weiß nicht, ob ich mein Leben generell als gewöhnungsbedürftig bezeichnet hätte. Also für andere Sicherheit, ich sage für mich selber, ich habe mich schon sehr gut dran gewöhnt. Es passt gut. Ich bin ja so ein lebensbejahender Mensch, der, ich sage immer wieder, ich kann gar nicht alt genug werden, weil es gibt so viel für mich, das lebenswert ist. Mhm. Entsprechend sehe ich ja 40 Jahre vielleicht als Third Life Crisis vielleicht,
hoffentlich. Drittel Life Crisis.
Hoffentlich.
Ja, du glaubst
wenn nicht sogar Quarter Life Crisis.
Okay.
Und also dann ist ja auch noch ein großer Vorteil, dass ich nicht Porsche fahren muss, sondern weil ich auch Rennrad fahre. Das heißt, das ist wesentlich billiger, tut ein bisschen was in Konsum mit
Technik. Vielleicht sind Rennradl sowas wie die Porsche der geschiedenen Männer.
Oder des kleinen Mannes vielleicht.
Ja, das kann
man sagen. Wobei, also Rennradl ist auch schon mittlerweile ziemlich teuer.
Gut, was nehmen wir mit? Alex Stegisch glaubt, er wird 160. Also offensichtlich ist er da irgendwas auf der Spur, was wir alle nicht wissen.
Nein, ich möchte aber 160 werden. Ich habe nicht gesagt, ich glaube. Wurscht. Ich hätte gesagt, bevor wir in unser Thema überleiten, dass du ein bisschen erzählst, was so in der ganzen Welt heute da draußen passiert.
Du
hast du irgendwas mitgebracht?
Ich habe nur eins mitgebracht, und zwar die gefühlt 348. Episode. Ich glaube, es war ein richtig lustiger Witz mit 348. Mhm. Die 348. Episode von Ich distanziere mich von mir selbst. Rapid distanziert sich wieder mal von sich selbst. Und zwar, weil es aufgrund der Derby-Ausschreitungen, also das klingt wie ein Satz von mir, den es gefühlt alle halben Jahr in einem Spielfrei-Podcast einschreibst. Rapid distanziert sich von den Derby-Ausschreitungen. Jetzt ist abzuwarten, welche Konsequenzen es dafür gibt. Bis jetzt alles so wie immer. Alex Stegisch, wie kann man in Wien-Hütteldorf das entschärfen? Weil mir kommt vor, das ist ein bisschen, dass ein paar Leute ein bisschen unentspannt kommt.
Wir haben das ja im Vorfeld schon kurz besprochen. Ich herrlicherweise, mir kommt vor, das ist ein Thema, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, du kriegst das nicht mehr in den Griff, weil
schaut's aus, oder?
Was willst du machen? Du hast, wie uns unsere wunderbar, auch heute wunderbar betreuende Social Media Managerin und Kamerakind Lena vorher schon ein bisschen gebrieft hat. Hi. Da sind ja zerstrittene Fangruppen. Du hast das Problem, dass es offensichtlich Gewalterschreitungen gibt, dass es gefährlich wird für Leute, die eigentlich gerne nur Fußball spielen anschauen möchten. Und gleichzeitig hast du halt dieses Zündeln der Rapid-Mannschaft selber, weil sie halt so absolut scheiße spielen, was jetzt auch nicht unbedingt dazu beiträgt, weil, sagen wir mal, im Auge des Erfolgs wird es nicht so krass abgehen, schätze ich mal. Und was willst du jetzt machen? Die Mannschaft wird nicht von heute auf morgen viel besser spielen. Du kannst nicht an Teile des Fanblocks willkürlich oder auch unwillkürlich irgendwie da rausholen. Also ich fällt mir ein bisschen an der Kreativität. Also ich verstehe bis zum gewissen Grad, dass die Funktionäre von Rapid da jetzt auch nicht wissen, was sie tun sollen. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht.
Das Gute ist, wir beide müssen sie nicht lösen.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber es
stimmt allerdings. Aber
es wirkt recht zerfahren, muss man ganz
ehrlich sagen. Genau, aber vielleicht generell wäre bei solchen Themen in der Kommunikation super, wenn man einfach versucht, so transparent zu sein, wie geht und sagt, ja.
Was, bist du jetzt bei Black FM oder was?
Ja, da habe ich letztens wieder zugehört, ja, und ja. Das färbt dann ab. Warte nur ab, bis ich ein diskutiere, analysiere und so weiter. Aber einfach halt genau das so sagt, oder? Wir wissen es jetzt auch nicht, aber nicht wieder, wir distanzieren von uns von selber, das geht sich halt nicht aus. Ja.
Das wären außerkörperliche Erfahrungen, wenn man sich von sich selbst distanziert. Worum geht es heute in der 161. Episode? Frage ich mich selbst nämlich, weil du mich nicht fragst. Und zwar machen wir heute was Besonderes, und zwar reden wir heute nicht über einen Fußballer oder eine Fußballerin oder eine Mannschaft oder sonst irgendwas. Nein, heute reden wir über das Interwebs.
Jawohl.
Und zwar haben wir gesagt, es gibt eine Fußballplattform, die sich Transfermarkt nennt, und die haben mittlerweile so ein Standing entwickelt, dass es wert ist, dass wir beide uns heute in dieser Episode mal ein bisschen darum kümmern, uns anzuschauen, was macht eigentlich eine vermeintlich harmlose, unscheinbare Fußballplattform, auf der sehr viele Zahlen stehen. Was macht es mit uns Fans? Was macht es teilweise auch mit den Spielern? Was macht es mit den Medien? Woher kommen die? Und wie gut können Marktwerte eigentlich die Qualität von Spielern widerspiegeln? Das alles und viel mehr gibt es heute in der 161. Episode von Spielfrei.
Alex Stegisch. An dieser Stelle sei nur erwähnt, ein großer Dank an alle da draußen, die uns regelmäßig in allen möglichen Anwendungen, Applications, Plattformen, wie man sie auch nennen möchte, konsumieren. Vielen, vielen Dank. Für alle, die das noch nicht tun, es gibt die Möglichkeit, uns als Videopodcast auf Spotify und YouTube zu konsumieren, als Audiopodcast eher an allen anderen Podcast-Plattformen da draußen auch. Wir haben einen sehr coolen, nicht zu spammenden Newsletter, den Steilpass, wo wir immer wieder so Bonusmaterial zu unseren Sendungen reinpacken. Schaut euch das gerne an. Es ist wirklich vor allem sehr cool, was die Videoseite betrifft, aber auch was so Rechercheunterlagen für uns betrifft. Zahlt sich aus, hätte ich gesagt. Alle, die da draußen, die uns Feedback schicken wollen, schicken das am besten an redaktion@spielfrei.at, weil dann laden wir das unter anderem bei dir, bei mir und bei der Lena.
Ja.
Glaube ich halt zumindest.
Ja, gibt es eigentlich noch so wie ein Postfach? Ich habe das früher immer cool gefunden im Fernsehen, wenn man gesagt hat, man schreibt irgendwo hin an Postfach 300. Kann man sowas einrichten? Lena, kannst du sowas einrichten für uns?
Ja, cool. Ich glaube, das ist mehr, also du brauchst jetzt nicht zu der jungen Influencerin drüber schauen.
Beeinflusserin?
Das ist eindeutig dein Steckenpferd, oder? So analoge Geschichten da. Die Lena hat vielleicht noch niemals in ihrem Leben Postfach gehört, ja? So, Stefan, wie gesagt, nachdem wir die allgemeinen News aus der Fußballwelt bereits kurz abgehandelt haben, dass wir gleich einstarten mit unserer ersten Rubrik, und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Willst du die Dosen haben, die umgefallen ist, oder lieber nicht die Dosen?
Nein, gibst mir die andere bitte.
Dann ist, glaube ich, die ist, glaube ich, nicht umgefallen.
Wow.
Aha.
Wow.
Da schließt sich jetzt ein Kreis. Also Vorsicht beim Aufmachen, weil es könnte sein, dass deins auch ein bisschen geschüttelt ist. Ich mache es mal auf und dann erzähl mal, was wir haben, okay?
Das ist ja Wahnsinn. Zero sogar. Gibt schon mal Abzüge für die Wertung.
Werden wir sehen. Und zwar haben wir heute dabei ein Spiel, ein Paulaner Spezi vom Gernot, haben wir das gekriegt. Spielfreier Hörer, der uns extra besucht hat. Riesengroßer Rapid-Fan. Der freut sich schon drauf, dass wir ihm versprochen haben, dass wir mal eine Rapid-Folge machen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das ein Thema ist, das wir angreifen sollten, aber vielleicht ja doch. So oder so, er war total lieb, wir haben lang geplaudert und er hat uns eben dieses Spezi von Paulaner mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, so ein Spezi-Getränk, das muss man eiskalt konsumieren, und deswegen habe ich jetzt ein Glas mit Eis hingestellt. Da schütte ich jetzt das Spezi.
Danke, Alex Stegisch. Spezi, da muss ich dran denken, ich hab ja in Kufstein draußen studiert, warum auch immer. Und ich habe da viel Studienkollegen aus Bayern gehabt. Und mir ist erst da bewusst geworden, was für ein Kulturgut das Spezi in Bayern ist.
Passt? Ja,
tschüss. Das klassische, mir gibt's der Spezi.
Müssen wir nochmal machen, weil das ist dann auch das fürs Thumbnail. Tschüss, jawohl.
Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob das Spezi was hergibt.
Ja, dann kost mal.
So, Prost, Alex Stegisch.
Prost. Boah, das schmeckt sehr gut.
Ich komme vor, du reagierst immer gleich. Ich komme vor, du bist ein sehr einfach beeindruckender Mensch am ersten Schluck. Und erst danach machst du Gedanken drüber.
Ja, sagen wir mal so, Sommelier ist mir keine Frage. So viel verstehen.
Schmeckt, der ist gut.
Liebe Grüße gehen raus.
Das schmeckt auch gut.
Liebe Grüße gehen raus an Podcast-Kollegen Frank Wornisch, der mit mir mal einiges durchmachen muss.
Oh Mann, ist das gut.
So, fangen wir gleich mal an. Geilheit. Wie geil kann ein
Spezi?
Mischgetränk, ein Zero-Mischgetränk sein?
Ja, genau. Du sprichst einen ganz wunden Punkt an.
Mhm.
Zero hat natürlich einen Abzug, weil es geht immer zu Lasten der Geilheit, finde ich.
Mhm.
Deswegen, was sind die anderen Kategorien nochmal?
Genau, weiß ich
schon wieder.
Wir haben letztens auf Social Media die Frage.
Nein, das ist ein Spezi, ein gutes Spezi, ein Paulaner Spezi, ist ein Vierer.
Ja.
Vierer bei der Geilheit.
Zeige mir, wir haben letztens, vergib auch 4 Punkte.
Au.
Wir haben letztens freigekriegt auf Social Media, ob wir nicht nochmal kurz erklären können, was Geilheit, Süffigkeit und Spaßigkeit jetzt genau zu bedeuten hat. Also wie wir das definieren. Und ich habe gemeint, nein, das können wir nicht genau definieren, glaube ich.
Was nein, glaube ich nicht.
Schaffen wir nicht, oder?
Du mir gibst der Spezi, gell?
Ja. Süffigkeit, Stefan.
Wie süffig kann was sein, was also ein Blubbergetränk ist?
Will ein Spezi nicht zu viel? Will das nicht 2 Sachen auf einmal? Ist das für Menschen, die sich nicht entscheiden können, Stefan?
Nein, überhaupt nicht.
Aber es würde jetzt Puristen süffig, sagen, wenn ihr Cola will, trinkt ihr Cola.
Und süffig ist es ein 3. 3 süffig. Das eine eisgekühlte Spezi ist großartig, aber dass ich dann sage, ich kriege nur 2, 3, 4. Das ist für mich süffig. Oder sagt man, wenn das eine extrem süffig ist, ist es auch genug Süffigkeitspunkte?
Nein, das ist auf keinen Fall so, weil süffig, also so wird es auf keinen Fall definieren, so muss man sagen. Süffigkeit bedeutet, dass ich auf jeden Fall gerne noch ein 2. oder 3. trinken
mag. Ist das so? Gibt's, glaubst, okay.
Naja, davon ausgehend, dass man da jetzt keine so irgendwelche Spaßgetränke trinken, die dann dafür bestimmt sind, dass man sie fertig trinkt, weiß jetzt nicht, irgendwas, was halt ganz schier schmeckt, sind sie ja dann sonst alle süffig.
Süffig beschreibt allgemein alkoholische Getränke, lese ich gerade, die angenehm schmecken, Gott, wir interpretieren es einfach eigen, auf
siehst,
die angenehm schmecken, leicht fließen und zum Weitertrinken einladen. Also letzteres hast du recht, Alex Stegisch.
Und in diesem Sinne vergebe ich auch nur 2 Punkte.
Aha.
Also ich hätte, glaube ich, wenn es, naja, 2 oder 3.
Du nicht. Du machst jetzt genau das Gegenteil zu vorher. Am Anfang gehst her, schierst du mal sofort eine Reaktion aus, schmeckt das gut.
Ja.
Und jetzt zerdenkst du das. Hör auf dein
Listen to your heart. Ich gebe 3. 3 ist so immer mein Ausgangswert. Für alle, die sich fragen, wie ich überhaupt zu meinen Zahlen kommen, ich starte immer von 3 weg und dann kann sich es positiv entwickeln, dann wird die Zahl höher oder negativ entwickeln, dann wird sie niedriger. Ich würde sagen, es ist eine solide 3. Weil auf der einen Seite bin ich nicht so großer Fan von Zero-Getränken, aber wenn es kein Zero-Getränk wäre, dann wäre es mal fixed Zero und dann würde es vielleicht erst 2 kriegen.
Mhm.
So bleibe ich bei 3. Und noch süffiger als das ist eigentlich nur mehr Wasser, Bier und Kaffee. Aber die sind dafür deutlich süffiger. Und vielleicht noch Mineralzitronen. Was ist das süffigste Getränk, nicht alkoholische Getränk bei dir? Wasser?
Ja.
Oder lass mal Wasser und Kaffee aus, was bleibt dann noch über?
Soda Zitronen.
Naja, das werden wir irgendwann mal bringen müssen, Soda Zitronen. So, Spaßigkeit.
Ja, also 5.
5.
Bezi ist 5.
Ja, ich finde es auch super spaßig. Ich finde das Dosendesign extrem cool. Also gefällt mir, halt mal kurz in die Kamera. Wer weiß, kriegen wir mal ein Sponsoring oder so. Ja, da ist meine Kamera. Hey, schön, Spezi. Sieht cool aus. Und es macht einfach generell Spaß. Also ich gehöre ja auch nicht zu den Puristen, die sagen, man muss entweder oder. Ich finde, man kann alles zusammenladen, was zusammengehört. Und Spezi gehört jedenfalls zusammen.
So ist es.
5, ja?
Ja, bei mir auch. War halt, sind wir komplett einstimmig unterwegs.
Unheilig, so
man unterwegs. 9, 12, ja, 24 Punkte.
Oder sind wir schon ziemlich weit vorne, oder?
Bringt uns das noch weit nach vorn?
Ja, als ob wir unsere eigene Punktelisten-Server hätten. Und aber Platz 2, sagt die liebe Lena aus der Regie.
Und das, obwohl es ein Zero-Getränk ist.
Und das heißt, ja,
Bravo.
Ein Punkte gleich mit dem Eis, die zier sich. Ja, aber das hätte ich jetzt, so muss ich sagen, auch gesagt, das passt auch. Schau, wie konsistent wir sind.
Sicher, als authentisch
nächste,
ist das alles.
Das nächste Mischgetränk, was uns gut gefällt und geil auf Platz 2 und nur ein Punkt hinter dem Nani Rizzi Prosecco.
Der war richtig, richtig
soll gut. Ich dir ein Geheimnis verraten?
Was denn?
In meinem Kühlschrank liegt genau eine ungeöffnete Flasche von diesem Ding.
Bravo. Also,
irgendwann wird es passen und da werden wir das eh nicht wirbeln, ja, wie man so schön
sehr
sagt.
Sehr gut.
So, und damit hat man gerade gesagt, das Getränk der Episode abgeschlossen und schauen gleich an unsere nächste Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja! Die großen 10 Kicker fürs Brook Brother House.
Ja, vielleicht kurze Erklärung.
Ich glaube, das braucht gar nicht viel Erklärung.
Na doch, es gibt eine kurze Erklärung. Und zwar mein lieber Arbeitskollege und treuer Spielfreihörer, der Matthias, hat immer wieder gute Ideen gehabt für das, was wir machen sollten. Meistens habe ich es dann vergessen, bis ich dann letztendlich dich getroffen habe.
Ja.
Aber er hat gesagt, bitte, das wäre doch eine großartige, große 10, machst die großen 10
Kicker fürs Big Brother. Übrigens, nur dass du das weißt, das geht ganz oft auf meinen Kopf. Was wir alles nicht machen, weil du es vergessen hast zum Aufschreiben, weil du hast oft brillante Ideen, ich weiß das, ich kenne dich gut, aber du hast leider ein mittelgutes Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, wenn du es dann nicht schnell aufschreibst, ist es wieder weg. Und das beschäftigt mich manchmal, was wir nicht schon alles gemacht hätten, wenn du nicht drauf vergessen hättest.
Ja, denke mal, was wir alles gemacht haben.
Das ist ja die Basis von dem, dass ich glaube, dass du brillante Sachen machst, weil
Ich glaube, dass du... Trotzdem, das macht ja einen Stress, dass du immer glaubst, was hätte man noch alles machen können.
Ja.
Lebe im Moment, Alex Stegisch.
Boah, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Mach du Rework.
Ich fahre jetzt mit dir Retreat dann am Wochenende.
Stimmt. Kannst du einen Retreat-Purzelbaum machen?
Ja, ich gehe mit dir jetzt mal retreaten dann. Ich erkläre ganz kurz, worum es bei den großen 10 geht. In jeder Episode, also zumindest in den meisten, haben wir eine Aufgabe für uns, und zwar müssen wir die großen 10 küren. Zu einem Thema unserer Wahl oder eurer Wahl da draußen, der liebe Alex Stegisch hat 5 Antwortmöglichkeiten. Ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen nicht, was der andere hat. Deswegen kommt es immer wieder mal zu interessanten Doppelnennungen. Und heute geht es, wie gesagt, in unserer 161. Episode darum, dass wir die großen 10 Kicker küren, die unserer Meinung nach ins Big Brother Haus müssen, wenn es ein solches geben würde für die Kicker. So, Alex Stegisch, 161. Episode, das heißt was?
Dass du anfangen
darfst. Bravo, ich fange an. Also, ich muss in mein anderes Dokument gehen.
Jawohl. So. Warum gehst du in ein anderes Dokument?
Das können wir mal verraten. Weil ich nicht will, dass du liest, was ich aufschreibe.
Das meine ich. Das
will ich ja überraschen.
Kurz erklären. Wir sind ja ein transparenter Podcast.
Ja.
Und wir haben grundsätzlich ein gemeinsames Sendungsskript, wo wir beide einarbeiten. Der Stefan ein bisschen mehr als ich.
Ja.
Und was wir dort natürlich nicht einfügen, sind unsere großen Zähne, damit wir es nicht vorab wissen. Ja.
Und weil du gerne abschreibst. Das war's ja. Oh, zufälligerweise habe ich das vor dir.
Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja.
Nein, hat er noch nie gemacht. Sicher nicht.
Außer jetzt mit dir.
So, Platz 5. Mein Platz 5. Big Brother braucht Authentizität.
Aha.
Big Brother braucht Emotionalität, finde ich.
Mhm.
Und Big Brother braucht, das ist für mich Big Brother inhärent, so ein klein bisschen Ruhrpott-Schick. und deswegen habe ich ausgewählt Kevin Großkreuz.
Sehr gut.
Ich glaube, Kevin Großkreuz wäre extrem gut in einem Big Brother Haus, weil er sicher nicht sehr zurückhaltend ist und sicher mal Initiative übernehmen wird.
Ja, es ist eine perfekte Wahl. Also ich glaube ja, dass wir heute 10 Namen, hoffentlich sind es 10 verschiedene Namen, wo wir gar nicht viel großartig dazu sagen werden. Weil
Kevin Großkreuz.
Weil wir einfach sagen, ja, passt perfekt. Ich bin zum Beispiel bei meinen großen 10 draufgekommen, dass die 5 auch extrem gut als ein Boyband funktionieren würden. Und haben wir dann schon aufgeschrieben, weil ich schreibe mir solche Sachen auf, weil ich vergesse sie dann immer. Wir müssen mal die großen 10 Spieler machen, die in einer Boyband gehören würden.
Mhm.
Finde ich gut. Hast du eine bestimmte Reihung eigentlich bei deinem? Ist einfach nur... Einfach so. Also ich könnte jetzt zum Beispiel bei meiner...
Hans ist immer besser als zwei. Der mir am allerwichtigsten wäre, ins Big Brother Haus zu schicken.
Ja, okay, passt. Dann nehme ich auf Platz 5.
Was hast du die letzten 160 Episoden gemacht?
Na, grundsätzlich ist bei mir natürlich auch so, aber diesmal war es so, nachdem ja Big Brother Haus ja nur funktioniert, wenn alle drinnen sind, das ist jetzt in dem Sinn, da habe ich mir schwer, dann sie zu rein, weil ich finde, die brauchen alle dran. Ja,
wobei, ich finde, wenn du meinen Platz 1 in einem Big Brother Haus allein stellen würdest, wäre es auch amüsant. Weil er sich was finden wird zu tun.
Das ist bei mir auch so, ja gut. Na, passt, dann machen wir
was ist dein Platz 5?
Jamie Vardy.
Ja, okay.
Weil du brauchst natürlich diesen Skandalmenschen, der racht, der Red Bull trinkt, der Anmerkungen macht, der wild ist, der ungeschliffen ist. Jamie Vardy, ich glaube auch, dass Jamie Vardy früher oder später in einem Big Brother Haus landet. Das ist der Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dass es nur eine Frage des Geldes letztlich ist, wann er irgendwo aufschlägt. Und ich weiß nicht, ob es eine UK-Version von Big Brother noch gibt. Wahrscheinlich.
Bestimmt.
Wahrscheinlich schon.
Die Briten sind ja ein großes Big Brother Haus.
Ja, also Platz 5 von mir, Jamie Vardy, und ich glaube, man muss auch eine große Dicke hören. So.
Mein Platz 4, es braucht natürlich ein, also ich mir versucht hineinzuversetzen, würde ich diese Sendung schauen.
Mhm.
Es braucht die unterschiedlichen Charaktere, Archetypen.
Ja.
Du kannst nicht einfach alle die gleich sein, das ist ja auch nicht klasse. Und ich mir gedacht, es braucht einen, der provoziert. Der mich persönlich schon mehr provoziert als die meisten anderen Kicker. Und ich mittlerweile weiß, dass es vielen so geht, dass er ein Agent Provocateur ist. Er spielt in der österreichischen Liga und trägt den Namen Reinhold Ranftl. Und ich würde extrem gern Reinhold Ranftl in einem Big Brother Haus sehen, weil ich mir denke, er wird sicher genug Dinge finden, um am Wirt sie ein zu bringen. Und vor allem würde ich gern sehen, wie sein Answer Move sie fallen lassen oder sonst irgendwas, wie das im Big Brother Haus funktioniert.
Mhm. Ja, spannend. Also wo ich da auf jeden Fall zustimme, ist, dass der Ranftl sehr polarisierend ist. Ich glaube aber, ich kann den sonst, ich habe den zu wenig so als auf einem Mikrofon und so erlebt. Ich kann mir das noch nicht so richtig verstehen.
Alex Stegisch,
ja.
Denk an ein Orchester. Das Big Brother Orchester ist nur dann scheinbar zum Anhören, wenn alle Teile zusammenspielen. Reinhold Ranftl hat eine gewisse Funktion in diesem Big Brother Haus.
Okay.
Und er ist zu provozieren. Da.
Ja.
Was damit mit der Provokation passiert, aha, das müssen sich die anderen drum kümmern.
Ja.
Er ist nur da, um zu provozieren.
Ja,
ja. Okay.
Findest du das
ja
gut?
Ja, das finde ich gut. Ja.
Er ist quasi,
so macht Sinn, ja, quasi wie so eine große Trommel,
ja,
im passt. Orchester. Wenn du nur der hörst, ist auch vielleicht langweilig. Mhm. Aber im Orchester, verstehst du das alles?
Ja, ich verstehe es, ja.
Das ist ein geiler Sound dann.
Sehr gut. Stefan, nur du kannst mir Dinge so erklären, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Sehr stark.
Danke. Was ist denn dein Platz 4, Alex Schnee?
Mein Platz 4 der großen 10 Kicker, die ins Big Brother House gehören, ist Thomas Müller.
Oh, hätte ich mir nicht gedacht. Aha.
Ja. Mhm. Und zwar ist ja so, also zumindest soweit ich das verstehe, weil es echt lang her, dass Big Brother geschaut hat, aber da gab es ja irgendwie die Möglichkeit, das permanent zu schauen sozusagen. Oder kann man das irgendwie
sagen? Ich glaube, die erste ist ja permanent gelaufen.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt ist, aber ich denke, in Zeiten des Internets ist ja nichts leichter, als wie ein permanent Livestream zu machen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es die Möglichkeit gibt. Und was brauchst du, wenn du permanent auf Sendung bist, an der permanent reden kann?
Also ja, du meinst aus Kundensicht, wenn du einschaltest, wüsst, dass irgendwer gerade was redet.
Und Thomas Müller hat ein paar gute Eigenschaften, neben dem, dass er offensichtlich immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Das gelingt ihm ja wie kaum ein Zweiter, muss man schon sagen. Ist er sehr authentisch und spricht die ganze Zeit. Kann zu allem was sagen. Ja. Das ist nie, das ist aus meiner Sicht nie ganz depper, das ist auch nie ganz tiefgründig, sondern es ist, er ist eigentlich der perfekte Ö3-Moderator ein bisschen auch.
Und das ist immer eine gewagte These. Mal schauen, was Thomas Müller dazu sagt.
Ja, ich glaube, dass er das gut kennt. Und ich glaube, dass er vor allem ganz gut durch so ein Big Brother Haus führen kann. Der hat also dieses Bürgermeister-Gehen, so wie es das du ein bisschen hast, wo man quasi mit jedem gleich einmal ein bisschen eine Gesprächsbasis findet. Ja. Und ich glaube, dass der ganz schlichtet, dass er selber aber natürlich auch sehr anecken kann. Also der bringt sehr viel mit für so ein
Big Brother. Ich denke jetzt weniger an er als Bürgermeister, ich denke jetzt eher an die Morning Show mit Thomas Müller. Ich glaube, das finde ich gut, die Vorstellung.
Ja, er hat da einen super YouTube-Channel, dann kann man sich
auch mal Platz 3, von dem möchte ich gar keine Morning Show hören.
Jetzt bin ich gespannt.
Mein Platz 3, ich habe wieder in Charakteren gedacht, Alex Stegisch.
Ja, sehr gut.
Und es braucht den Ahnen.
Das haben wir gleich gemacht, ich bin gespannt, was kommt. Ja.
Es braucht den Ahnen, was du nicht genau weißt, was er genau tut, der ein bisschen weird daherkommt,
ja,
den du aber irgendwann dann anfängst ins Herz zu schließen und irgendwann so auf halberter Strecken denkst, ich würde es mir wünschen, dass er Big Brother gewinnt.
Mhm.
Die Rede ist von meinem neuen Outer Space Kollegen Jalen Mitchell. Also, ich weiß nicht, ihr da draußen, es sind natürlich nicht viele, die uns zuhören, natürlich keine Fans vom Sportclub Sturm Graz.
Buh.
Dann verstehe ich natürlich, dass ihr das vielleicht nicht nachvollziehen könnt. Wenn man sich ein Sturmspiel anschaut, im besten aus dem Stadion,
ja,
und man dann viel Zeit verbringt, um dem Jalen Mitchell zuzuschauen, das sind diese kleinen Aktivitäten, die er macht, wo du einfach das Gefühl hast, alle schauen in die eine Richtung, er schaut gerade ganz woanders hin. Oder wenn du dir anschaust, wie er sich die Zeit nimmt, aha, wenn er meint, er geht es wieder einwerfen, den liebevoll den Ball abtrocknet, um dann irgendwas zu machen beim Einwurf,
ja.
Er ist im Moment, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits kostet er mir Nerven, andererseits finde ich ihn einfach großartig. Und ich glaube, je länger man Jalen Mitchell hat in einem Big Brother Haus, desto mehr sagen dann die Leute, weißt du was, der taugt mir eigentlich am meisten. Also er wäre derjenige, wo ich glauben würde, der wird es heimlich gewinnen. Also nicht heimlich gewinnt das nicht, sondern offiziell, aber ja, er wäre der Underdog.
Mhm.
Jalen Mitchell.
Fällt mir gut. Ich habe eine kurze Anekdote dazu. Wir waren letztens ja unlängst mal im Stadion und sind nicht im Fernsektor gewesen, sondern auf der Linkseite. Danke, Lena, fürs Tickets tauschen sozusagen. Und du hast zu mir dann zwischendrin gesagt, so, der Jalen Mitchell Das könnte so sein, dass der in der Halbzeit zum Trainer geht und sagt, Trainer, es gibt übrigens 146 Flutlichtlampen im Stadion.
Ja, also du musst dir anschauen, wo er immer dumm schaut im Spiel immer. Also ja, wirklich, das ist beeindruckend. Und, sehr, und sehr ich weiß nicht, wo, was er teilweise als für Dinge erlebt, die andere nicht erleben im Spiel.
Ja, unser Podcast-Kollege Frank hat letztens gemeint, das kommt halt außer, wenn sich ein Spieler sehr spät dazu entscheidet, nicht Basketballer zu werden. Mhm. Das war offensichtlich so. Das habe ich auch nicht gesagt.
So? Mhm. Okay.
Erst mit, was nicht, 18 oder so.
Aha.
Ja. So, mein Platz 3. Was braucht jedes Big Brother Haus unbedingt da? Eine Autoritätsperson. Jemanden, ein Elder Statesman in dem Fall, den Jamie Vardy nicht zurückrät.
Ja, oh,
der
spannend.
Der einmal was sagt, über das man nachdenkt. Ja? Also so eine Mischung aus Elder Statesman / Philosoph, der dann vielleicht einmal einen ernsten Satz über Möwen spricht.
Mhm.
Und damit sind wir natürlich sofort angelangt bei Eric Cantona.
Oh ja.
Mhm. Eric Cantona bringt alles mit,
guter
was ein guter Star in Big Brother braucht. Mhm. Absolut alles. Charisma, dieses Kryptische, dieses Philosophische, diese
dann leicht verruchte französischen Akzent.
Und aber eben diese Autorität, vor allem, dass du sagst, okay, das Red Bull, die Chick ist jetzt mal aus, lieber Jamie.
Ja.
Wir tun jetzt Rauchpause machen. Ja? Ja. Wir haben jetzt was anderes zum tun.
Ja, finde ich gut.
Und der kennt das.
Der hält den Lohn ein bisschen zusammen.
Ja, genau.
Finde ich gut.
So. Platz 3 bei dir.
Nein, Platz 2. Mein Platz 2, zu dem passt eigentlich perfekt die Beschreibung, die du zu Jamie Vardy abgegeben hast. Er ist quasi die OG-Form aus Deutschland, Mario Basler.
Ja.
Ich habe Mario Basler deshalb ausgewählt, weil es gibt ja bei Big Brother dann immer diese Einzelinterviews. Dann stecken sie sich in der Besenkammer ein und interviewen sie. Und ich glaube, er wäre jemand, der rantet die ganze Zeit über jeden und über alles.
Mhm.
Dass man sich dann irgendwann mal fragt, warum machst du denn das eigentlich, dann, wenn es die alles so aufregt? Und dann man sich denkt, okay, ja, wahrscheinlich wegen der Kohle und so. Weil du auch gesagt hast, Jamie Vardy, die Kohle wird abpassen. Und bei Mario Basler ist es, kommt man vor ein bisschen so. Ich glaube, der wird selbst keine gute Zeit haben damit, aber er macht es, weil er sich wohlfühlt dabei, andere anzumalen.
Ja, der ist übrigens bei meiner Beschreibung von Gary Neville und ich weiß bis heute nicht, warum der aber deinen Lieblingspunt jetzt ganz vorne
Du hast das, ich habe es dir damals auf Sendung erklärt.
Ja.
Und offensichtlich hast du es dir nicht gemerkt.
Ganz sicher sogar.
Oder hast du mir damals nicht zugehört, was mich nicht überrascht.
Ja, ich habe die Flutlichter da.
Ich habe nicht gesagt, dass er bei meinen Lieblingspandits ist.
Ja.
Ich habe gesagt, ich finde, er ist einer der Besten.
Ja, das ist genauso
gut. Na.
Wohl. Okay, wir müssen weiterkommen zu meinem Platz 2. Stefan, jedes Big Brother Haus braucht natürlich auch einen geborenen Entertainer. Du brauchst jemanden, der die Stimmung treibt, der für Locher sorgt und vielleicht sogar ein bisschen Eye Candy ist. Für die Leute draußen, die gerne dann mal ein bisschen spechteln gehen ins Big Brother Haus. Und die Rede von meinem Platz 2 kann natürlich nur sein von Big Mix, Micka Richards.
Ah, oh, okay.
Der richtet da nochmal alles für ihn. Der bringt die Schmähs, der ist auch, und das schätze ich sehr an ihm, er kann auch sehr gut über sich selber lachen.
Ja.
Er spricht hervorragend Italienisch.
Ja.
Das heißt, er kennt kulturell verbinden.
Ja, stimmt.
Weil er diverseste Sprachen gut spricht.
Vor allem,
weil
sonst noch kein Italienisch spricht.
Ja, das ist nichts. Inklusive ihm,
Ich glaube, Mario Basler hat ein Riesenproblem mit Micka Richards.
Ja, ich glaube, dass das Micka Richards aber ziemlich
gut ist. Ich glaube auch, aber trotzdem, ich glaube, dass Mario Basler sehr viel schimpfen wird über Micka Richards.
Das könnte sein, aber ich stelle mir das sehr gut vor. Und ich muss auch sagen, als Pro-Tipp für die Leute draußen, wenn so wie jetzt in der Jahreszeit draußen oft grau ist und man nicht weiß, wie man so durch den Alltag geht mit einem Lächeln, dann gib immer Micka Richards Reels auf YouTube. 2, 3 und dann ist wieder alles in Ordnung. Also, ja, mein Platz 2. So, jetzt aber Platz 1. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Mein Platz 1, wenn du 10 Kicker in ein Big Brother Haus steckst, muss es einen Gewinner geben, weil es sind alles kompetitive Typen. Und es braucht einen Ehrgeizler, der gewinnen will. Der zwar noch nicht weiß, wie man Big Brother gewinnt, aber der Big Brother gewinnen will. Und das ist Joshua Kimmich. Ich glaube, es braucht, glaube ich, Joshua Kimmich im Big Brother Haus, weil jede einzelne von diesen Daily Challenges, die sie dann hinhauen, will er gewinnen. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so kompetitiv sind wie Joshua Kimmich. Es ist, glaube ich, wurscht, worum es geht. Also ich glaube, wenn es darum geht, wer in der Bayern-Kabine sich schneller die Schuhe anzieht, er will es gewinnen. Und es braucht den anderen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jede einzelne Challenge da drinnen zu gewinnen. Und der seine Leute anmault, seine Teamkollegen, wenn jetzt gerade irgendwas in 2er Duos machen müssen.
Ja.
Und das kann ich mir gut vorstellen. Wenn so der Joshua Kimmich den Challenge Mitchell anschreit, es tu endlich weiter.
Es braucht ja auch wen, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen polarisiert. Und ja, das tut er natürlich großartiger Platz 1. Ja, danke. Ja.
Gefällt mir sehr gut. Und bei dir, Platz 1?
Was soll ich sagen? Mein Platz 1, der großen 10 Big Brother Kicker, ist ein Spieler, von dem ich bis zum Wochenende noch nie in meinem Leben zuvor was gehört habe, aber er hat mit einem Highlight auf Reddit so ausgestochen, dass ich es dir sofort weiterschicken habe müssen und mich seitdem extrem intensiv mit dem Fußballer namens Diversen auseinandergesetzt habe.
Diversen? So wie to dive?
Denkt man, aber er heißt tatsächlich so im Vornamen und D-E-Y. Mhm. Und du kennst jetzt, du weißt, wovon ich rede, weil ich habe das Video weitergeschickt. Also ich würde sagen, keine Ahnung, Louis de Funès, dann würde ich sagen Charlie Chaplin und dann würde ich sagen Diversen.
Okay.
So ungefähr ist die Reihung. Ich werde es in den Newsletter packen, ich werde schauen, dass ich noch einen längeren Cut auf YouTube irgendwie zeigen kann. Das ist der lustigste Kicker, den ich jemals gesehen habe. Zu seinen Slapstick-Einlagen, die er so am Feld in professionellen Fußballspielen gemacht hat, zählt unter anderem, dass er zum Fußball hinrennt, aufzieht, als ob er schießen wird und dann hinten die Ferse zum Arsch zurückzieht und dann dehnt und so stehen bleibt. Der Schiedsrichter hat nochmal so locker einen Kopf auf die Schulter gegeben, worauf er sich am Boden hingeschmissen hat und sich gewalzt hat, als ob irgendwas passiert wäre. Er hat bei einem leichten Foul, für das der Gegner letztlich dann sogar gelb gekriegt hat, einen kompletten Überschlag gemacht. Es hat so ausgeschaut, als wie zwei Monster-Trucks zusammengekocht sind. Ich hab sowas noch nie gesehen. Und das Allerbeste ist, das ist kein Amateurkicker. Der war in der Benfica-Jugend, der hat in der La Liga gespielt und jetzt vor allem halt ist er in seiner Heimat in Brasilien unterwegs. Hat aber dort bei, weiß jetzt gar nicht, Fluminense, glaube ich, gespielt oder so. Keine Ihre Kicker, ich hab das gesehen am Wochenende, ich hab's da geschickt, ich hab dazu geschrieben, wir müssen über den Menschen eine eigene Folge machen. Den kennt bei uns niemand und das ist falsch und das werden wir jetzt ändern. Geht's auf YouTube, gebt's Diversen, Diversen, und schaut, was passiert. Es gibt keinen lustigeren Kicker und das Big Brother Haus braucht Slapstick. Weil damit, finde ich, hast du eine perfekte Ansammlung.
Ja. Muss ich sagen, rundet das Bild schön ab, muss man sagen. Also die 10 Leute in ein Big Brother Haus stecken, wäre extrem gut.
So, jetzt aber die großen
Fragen. Wahrscheinlich wäre es extrem unspektakulär, weil die ganze Zeit nur kicken.
Was sicher auch lustig wäre.
Ja.
Ja. Ich habe zwei Fragen noch an dich. Frage Nummer 1, wer wird als erstes ausgequotet? Und Frage Nummer 2, wer gewinkt?
Gibt mir Challenge Mitchell nicht genug Zeit? Kann es passieren, dass sie schnell ausgewoten?
Ja.
Jalen Mitchell braucht mehr Zeit. Also ich würde auch die Sturmfenster draußen bitten, gebt Jalen Mitchell mehr Zeit. Irgendwann hat er das raus mit dem Einwerfen. Und irgendwann hört er auch auf, die gravierenden Fehler im Aufbauspiel zu machen. Oder im anderen Spiel.
Ja.
Und wer gewinnt? Ich glaube, Joshua Kimmich will es gewinnen. Wer gewinnt es dann nicht? Weil er zu ehrgeizig ist.
Aha.
Und es gewinnt dann, ich habe vergessen, wenn du es gehabt hast. Nein, es gewinnt dann vielleicht Michael Richards.
Ja, ja. Ich glaube, dass letztlich der Diversen als erstes ausgequotet wird.
Das ist sehr cool.
Was drauf,
das ist super nervig.
Aber das ist sicher sehr schnell sehr nervig. Ja. Ja. Und gewinnen könnte man schon den Joshua ganz gut vorstellen. Ja. Ich glaube, dass der wirklich, wie auch immer es dann angeht. Ja, aber auf der anderen Seite ist das schon ein bisschen so Beliebtheitscontest. Könnte auch sein, dass das dann vielleicht ein Kantonar oder so macht. Ja.
Na, das kann sein.
Ja, cool. Das waren also die großen 10. Wie immer, Feedback gerne an redaktion@spielfrei.de. Auch vielleicht, wenn ihr so ins Promi-Big Brother Haus.
Genau, und sonst schreibt es uns Postfach. Schickt uns mal per Mail was und dann sagen wir euch, welches Postfach.
Postfach wird in den Shownotes nachgerecht. Ja, nicht genau. Vielleicht noch nicht von der Episode. Ja.
Postfach irgendwas in A8010 Graz.
Genau. So, an dieser Stelle gehen wir weiter mit unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Liebster Stefan, wir sprechen heute über transfermarkt.de. Für alle, die aus Österreich sind, ja, das ist dasselbe wie transfermarkt.at, aber transfermarkt.de war zuerst und seitdem hat sich richtig viel getan. Was ist das Ganze grundsätzlich? Gestartet ist es als ein Hobbyprojekt.
Mhm.
Namen vergessen, der Matthias Seidel, seines Zeichens Werder-Fan, hat sich irgendwann gedacht, warum nicht eine Datenbank machen, wo ich meine Lieblingsfußballer eintrage.
Ja.
So einfach.
Und irgendwann ist daraus eine große Plattform mit 130 Mitarbeitern. Vielleicht startet es bei Spielfrei einmal so. gestartet als Hobbyprojekt.
Ja, aber er war, 130 er war auf jeden Fall schneller als wir.
Warst du jetzt auf Transfermarkt?
Ich war halt noch nicht auf Transfermarkt.
Ja? Ja. Wie oft bist du auf Transfermarkt?
Ehrlicherweise hauptsächlich in der Silly Season.
Okay.
Also Silly Season ist immer die Transferzeit sozusagen. Mhm. Und ganz selten für Recherchezwecke, aber sehr lustige Recherchezwecke rund um Spielfrei.
Okay.
Also mit Leistungsdaten setze ich mich grundsätzlich ganz wenig auseinander. Aber mich interessiert dann schon mal, was hat der früher für Rückennummer gehabt, ja, zum Beispiel. Solche Sachen. Schau ich mir ganz gerne auf den Zusammenhang zu hören.
Okay.
Und auch vielleicht schon mal so ein bisschen ein Spoiler vorweg. Ich finde ja die Usability von Transfermarkt nicht so super. Deswegen, ich bin nicht so gern dort. Das ist eher so, wenn ich woanders noch weiterkomme, dann gehe ich so mit einem Augenrollen halt, schaue ich halt auf Transfermarkt.
Okay.
Ja,
ist bei mir. Also bei mir ist es
geht ganz viele Leute draußen ganz anders.
Okay, Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also Transfermarkt ist bei vielen Dingen schon eine absolute erste Anlaufstelle, muss ich sagen. Also wenn es einmal schnell darum geht, irgendwas über einen Spieler zu erfahren, und Ich glaube tatsächlich, weil du gesagt hast, die Usability ist nicht top-notch oder ist nicht kein mehr. Ich glaube, du hast ein bisschen ein Trade-off. Entweder bleibst du eine authentische Plattform, die am Anfang eine ziemlich authentische Fußball-Nerd-Plattform war, oder du wirst ein super durchgepolischtes irgendwas-Plattform. Und sie haben sich schon sehr, sehr gut erhalten, muss man sagen, nach über 20 Jahren diese Fußball-Nerd-Plattform zu bleiben. Das muss man wirklich nahtlos eingestehen. Ja. Was aber halt der große Unterschied ist, während das Ding halt einfach lange Zeit oder am Anfang einfach nur eine Statistikseite war, ist es halt mittlerweile, und ich habe sie kurz schon angeteasert zu Beginn, durchaus ein wichtiger Player. Und das darf man nicht übersehen, dass auf Fußballseiten, indem sie Marktwerte diskutiert und dann dort online stellt, beeinflusst, wie viel Fußballvereine für ihre Spieler verlangen oder zahlen müssen.
Ja, nicht nur das. Mir ist aufgefallen, es ist einer der wenigen Nicht-FIFA-Plattformen, die selbst von der FIFA zitiert werden.
Yeah.
Also da gibt es diesen Transfer-Report zum Beispiel und da kommt dann Transfermarkt
vor. Das muss man sich vorstellen. Da sitzen so Hansel wie der Stegisch und der Rebecca Adelmann zusammen und sagen, der Jalen Mitchell ist nicht 400.000 wert, sondern 15 Millionen. Dann sagt der Stegisch, der ist nicht so viel wert. Dann einigt man sich auf irgendwas. Und das beeinflusst, wie viel dann ein anderer zahlt.
Ja, schau ich gerne was für ein Transferwert der Mitchell hat.
Und was hast du noch? Und heute werden wir uns ein bisschen das ganze Thema anschauen. Du hast schon einen Namen angesprochen, Matthias Seidel. Klingt wie jeder Typ, der bei uns irgendwo in der Steiermark unterwegs ist. Und der hat eben im Jahr 2000, also über 25 Jahre ist es mittlerweile her, Transfermarkt gegründet.
Ja.
Einfach als, wie du gesagt hast, Liebhaberprojekt. Und das ist mittlerweile zu einer Plattform geworden und die Zahlen sprechen ja wirklich für sich. Monatlich bis zu 50 Millionen Besuche, also 50 Millionen Mal im Monat geht irgendwer auf die Seite. Und bei diesen 50 Millionen Besuchen werden insgesamt 500 Millionen Seitenaufrufe getrackt. Das heißt, wenn ich auf die Seite gehe, transfermarkt.at, schaue mir 10 Seiten an dort, Spielerseiten, Vereinsseiten oder was auch immer, dann zählt das genau in die Statistik rein.
Und ja,
das sind schon Zahlen, die richtig, richtig arg sind.
Genau, für alle, die jetzt sagen, hätten, aber Social Media Plattform XY hat viel, viel mehr User und Traffic und bla bla bla. Ja, aber für nicht-soziale Netzwerke ist das Wahnsinns-Traffic. Also
du bist natürlich schon ein soziales Netzwerk in dem Sinn, dass du halt viele soziale Netzwerkfunktionen hast. Du hast viele Foren dort, wo diskutiert wird und so weiter.
Aber es ist jetzt keine klassische, kurzlebige Plattform.
Vor allem ist es halt auch eine Nischenplattform, wenn du so willst. Auch wenn natürlich der Sportfußball eine sehr, sehr große Nische ist, wenn du so willst.
Ja.
Aber aufs ganze Leben gesehen ist Fußball trotzdem eine Nische. Und da muss man schon sagen, sind das schon sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Und das Lustige ist ja, diese Entwicklung, die ja in Deutschland begonnen hat, hat ja dazu geführt, dass Transfermarkt.at die erste ausländische Abzweigung war.
Genau.
Das heißt, Transfermarkt.at war die erste
mittlerweile
27 Domains.
Richtig viel, ja.
Ja, das geht von den USA bis über Indonesien. Transfermarkt.at. Punkt, was auch immer das Kürzel für Indonesien ist.
Ja.
Das heißt, das ist schon wirklich arg. Und
nicht nur Domains, sondern immer Inhalte, die speziell für die einzelnen Märkte sind. Also das ist richtig, richtig viel.
Ja. Und das Spannende ist ja das, während es 2008 noch 3 Angestellte waren, sind es mittlerweile 130 Angestellte bei diesem Unternehmen, Fußballunternehmen. Und das ist auch ganz wesentlich dem geschuldet. Und da sind es halt auch wirkliche Meister, so ehrlich muss man sein, die Social Media Klaviatur zu spielen.
Ja.
Weil Transfermarkt kann es wahnsinnig gut, und über das reden wir heute auch noch, weil Zahlen halt sehr leicht verdaulich sind. Mhm. Jeder von uns weiß, dass üblicherweise 10 mehr ist als 5. Und das macht halt was mit Leuten, wenn du halt über Marktwerte was diskutieren kannst und was erzählen kannst. Weil wenn ich zu dir sage, der Spieler XY hat einen Marktwert von 10 Millionen, dann ist es eine extrem einfache Diskussion, weil dann können wir zwar darüber diskutieren, findest du, dass das, der das wert ist, oder findest du es nicht?
1,8 Millionen oder 1,9 beim Challenge Mitchell übrigens.
1,9 gerechtfertigte Millionen Euro, muss ich sagen. Nein, das heißt, was sie halt schaffen ist, über diese Zahlen, die sie da überall hinpoppen, wahnsinnig viel Geschichten zu erzählen. Und das führt eben dazu, dass sie mittlerweile über 32 Millionen Follower auf ihren Social-Media-Kanälen
haben. Ja, weiterer Push hat ihnen natürlich ergeben, dass 2008, wie diese große Professionalisierung passiert ist, der Axel Springer Verlag eingestiegen ist mit, ich glaube, die haben mittlerweile 51% der Anteile, das heißt eine kleine Mehrheit. Und dann gab es halt natürlich auch so wohlgesonnene Berichterstattung aus der Bild-Zeitung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, der Gründer ist immer noch mit an Bord. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür, wie man was mit Venture Capital, wie es so schön heißt, irgendwie dann doch aufbauen kann und trotzdem authentisch bleiben kann. Also da ist viel Gutes passiert.
Ja, und es wird jetzt keine Angst da draußen, es wird jetzt keine, wir erzählen die Geschichte von Transfermarkt ausschließlich wieder. Nein, wir kommen schon ins Diskutieren. Aber wir beenden jetzt quasi diesen kurzen Einführungsblock, indem man sagen muss, Innovation, die Transfermarkt selbst bei sich herbeigerufen hat, war im Jahr 2004, als man damit begonnen hat, Marktwerte zu lancieren.
Ja, aber jetzt frage ich dich, sind Marktwerte nicht was dahergewürfeltes?
Danke. Nein, aber also das Lustige ist ja, wenn du mit Leuten redest und die Zahl wird halt, und das, da kommen wir schon zum allergrößten Spannungsfeld, das es bei Transfermarkt gibt, mit dem Marktwert. Mhm. Die Leute nehmen mitunter den Marktwert für bare Münze. So quasi, das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, ich misse die Temperatur und mein Thermometer gibt eine Temperatur aus, dann ist das so.
Ja, 32 Grad da rein zum Beispiel.
Und wenn ich das nächste Mal wieder misse, dann ist das wieder so. Und was halt bei Transfermarkt sich man wirklich vor Augen führen muss, ist, dass hinter all diesen 500 Millionen Seiten aufrufen und 2,2 Millionen Spielerberichten, 1,3 Millionen Spielerprofilen, nur es immer so ist, dass ein Transferwert ein wahnsinnig dynamisches Konstrukt ist. Da werden einerseits Sachen gewotet, da wird diskutiert, da sagt einer, ja, aber hast den einen Medienbericht gelesen über den anderen Spieler, das führt ja dazu, dass wir da unbedingt seinen Marktwert erhöhen müssen, der andere sagt, ja, aber der andere sagt, ja, aber der Spieler ist schon viel zu alt, da müssen wir den abwerten und so weiter, weil der hat nicht mehr so einen hohen Wiederverkaufswert möglich, und der andere sagt, ja, aber dahinter, der hat ja schon so und so viele Transfersummen lukriert in der Vergangenheit, deswegen ist er quasi offensichtlich gut im Geschäft.
Ja.
Dahinter, hinter diesen Zahlen stecken Diskussionen, stecken Leute, die sagen, nein, ich finde mehr. Und das ist schon arg, wie es einfach wirklich so eine Fußball-Nerd-Plattform, wenn du so willst, die halt hergegangen ist und mitunter beeinflusst, was einzelne Sportdirektoren zahlen müssen. Für Anspieler. Und das finde ich auch.
Ja, nicht nur die professionelle Komponente in diesem Feld, also die Sportdirektoren, sondern natürlich auch, wie die Fandiskussion weitergeht, nicht? Weil es macht einen Unterschied aus, ob du jetzt das Verein an Spieler verpflichtest, der einen Marktwert hat von, sagen wir wieder beim Beispiel, 200.000 versus 20 Millionen. Wenn der mit 20 Millionen kommt, ist die Erwartungshaltung gleich ganz
genau
anders.
Genau, so
ist es. Diskussion ist ganz anders, man hat so ein Premium-Gefühl und so weiter und so fort. Was macht jetzt, was bestimmt jetzt grundsätzlich den Marktwert auf Transfermarkt? Das sind so Faktoren wie: Wie alt ist der Spieler? Wie viel Vertragslaufzeit wird er noch haben? Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz wurscht sein.
Das vergisst man ja zum Beispiel oft. Das vergisst man ja zum Beispiel oft, dass du, wie du sagst, dass es da voll viele Parameter gibt, dass der Markt natürlich davon beeinflusst ist, hat der nächstes Jahr keinen Vertrag mehr und ist quasi gratis zu haben. Oder keine Ahnung. Hat er einfach aufgrund seiner, seiner Größe, seines Körperbaus, seiner Physis, seines Alters einfach schon einen gewissen Marktwert.
Ja.
Also ich finde, da gibt es wirklich so diese Marktwertspieler. Also um es jetzt in österreichischen Dimensionen zu denken,
ja.
Atochi Chukwani, den ich super gefunden habe bei Sturm Graz, war für mich ein ganz starker Marktwertspieler.
Mhm.
Ein junger, physisch sehr, sehr starker Sechser, Achter, der gesagt hat im Spiel, dass er auch gestalterisch was machen kann, der bringt und dann bei einem Verein ist wie Sturm Graz, die in den letzten Jahren ja erfolgreich waren und dann international gespielt hat, das macht wahnsinnig viel mit dem Marktwert, weil du einfach sagst, aha, der verkauft sich einfach gut wieder.
Das
weißt du einfach ganz ehrlich.
Ja.
Wohingegen du natürlich bei Stürmern zum Beispiel mitunter ein viel, viel höheres Risiko eingehst. Du kannst nicht einfach sagen, den habe ich einmal gekauft um das Geld, der wird quasi sein Geld immer mehr wert werden.
Mhm.
Mir kommt vor, bei Stürmern hast du einfach viel, viel mehr das Thema Leistung versus, keine Ahnung, was sagt denn der Marktwert? Weil was du halt schon hast, ist, Leute gehen mittlerweile her, die schauen sich die Zahl an und sagen, okay, die Zahl ist vergleichbar, das ist eine neutrale Zahl, da steht 12 Millionen im Unterschied zu 7 Millionen. Was du aber natürlich hast, ist, was ist das Gegenstück dazu? Das Gegenstück wäre eigentlich die Diskussion darüber, wie gut ist der als Fußballer.
Genau.
Aber die Diskussion ist ja eine viel, viel mühsamere.
Ja, vor allem, ist überhaupt nicht zu vergleichen, weil jetzt könntest du ja noch sagen, Innenverteidiger A mit Innenverteidiger B, da kannst du ja verhältnismäßig noch sachliche Diskussion führen, aber ist jetzt der Goalie XY besser als irgendein Stürmer?
Genau.
Was tust du denn da? Du hast ja gar keine Leistungsdaten mehr, die du gut hernehmen kannst, weil der eine ist gut darin, vielleicht Abstöße zum Schlagen, ja. Der andere ist ein guter, keine Ahnung, ist gut darin, in tiefe in Räume reinzugehen. Ja? Das ist ja voll, eigentlich ein komplett eigener Wert. Das heißt, Spielerdaten oder Spielerpreise objektivierbar zu machen, ist eigentlich gar nicht möglich. Und von dem her ist natürlich die Transfermarktsumme sozusagen, was hätte der für einen potenziellen Wert, voll spannend.
Ja. Und ich finde halt, was aus meiner Sicht ein großes Erfolgsrezept von Transfermarkt war, ist, dass sie einerseits bis heute sich erhalten haben, dass diese Werte quasi community-basierte Werte sind.
Mhm.
Und gleichzeitig sie aber dazu beigetragen haben, über den Marktwert, wenn du so willst, die Diskussion noch viel, viel stärker zu verbreitern. Weil die Analyse von Fußballspielern und Fußballspielerinnen, wobei auf Transfermarkt ist es immer ganz stark männlich geprägt, ist halt viel, viel einfacher und dadurch viel, viel breitere geworden. Weil du nicht quasi einen Spieler. Und damit meine ich nicht, ob die Diskussion gut ist, sondern gibt es die Diskussion überhaupt, ist halt viel, viel einfacher, weil es einen mehr Marktwert gibt. Und du kommst viel, viel mehr ins Diskutieren rein, so wie du sagst, jetzt haben sie den Spieler geholt um 200.000 Euro, schau mal, wie gut das der ist. Den Spieler haben sie jetzt um 2 Millionen geholt, schau mal, wie schlecht das der ist.
Ja.
Obwohl es ein und derselbe Spieler ist.
Ja.
Das heißt, ich glaube, Transfermarkt hat es geschafft, über dieses Marktwert-Tool einfach wirklich so die Diskussion über Fußball viel, viel breiter nochmal aufzustellen.
Mhm.
Glaube ich wirklich. Weil eben die Leute den Druckschluss oft einmal, oder andererseits, es entsteht halt oft der Eindruck, hoher Marktwert heißt hoher sportlicher Wert.
Ja.
Im Unterschied zu niedriger Marktwert heißt niedriger sportlicher Wert, was halt einfach vielleicht auch nicht stimmt.
Ja, ja, und dann gibt es natürlich so Kritik an dem Ganzen auch. Nicht? Also eine Sache, die ich im Vorfeld einmal gelesen habe, ist, dass natürlich auch Spielerberater versuchen da, zu intervenieren,
ja, absolut.
Direkt anrufen und sagen, hey, mein Spieler XY, da passt was nicht beim Marktwert, da müssen wir was nachjustieren.
Mhm.
Und dann geht halt das große Verhandeln los. Und dann ist natürlich für so eine Plattform immer schwierig. Was macht es jetzt mit dem? Nicht? Ist das berechtigt? Ist das nicht berechtigt? Durch das, dass der Marktwert ja durch so viele Faktoren zustande kommt, wie gewichtig ist der eigene Spielerberater?
Mhm.
Und wenn man sich halt anschaut, wie genau die Transfersummen sind, dann muss man ja auch sagen, geht so, ne?
Mhm.
Also je höher die Summe, desto genauer der Wert.
Mhm.
Das war auch ganz spannend.
Mhm.
Also ab bei diesen 100 Millionen Transfers und so, da geht es dann schon in der Schwankungsbreite, was du sagst, okay, das ist interessant.
Ja.
Das macht auch statistisch irgendwie Sinn. Aber natürlich, beim Beispiel Jalen Mitchell, wenn da jetzt 1,9 Millionen steht, das kann halt deutlich zu viel oder deutlich zu wenig sein. Ne?
Aber ist ja bis zum gewissen Grad eher Logik. Wenn du sagst, du analysierst Spieler entweder anhand von Marktwert,
ja,
oder du analysierst den Spieler anhand von seinen Leistungen.
Ja.
Die Spieler, die wahnsinnig viel wert sind, da weiß man ja die breite Masse, was haben denn die für Stärken und Schwächen.
Mhm.
Du weißt ja ungefähr, was du kriegst für spielerische Qualität von einem 100 Millionen Euro Spieler. Deswegen glaube ich, ist da, wie gesagt, so wie du sagst, die Differenz zwischen was ist der Markt und was wird wirklich dafür zahlt, nicht so groß. Wohingegen natürlich, wenn du an Spieler aus der ersten polnischen Liga verpflichtest, oder von mir aus Österreich oder aus der Slowakei, und der geht jetzt in die deutsche Bundesliga, da ist schon sehr viel Ungewissheit natürlich drinnen. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Indikator, nur der ist halt schon sehr, sehr prägend. Und wenn es halt um den sportlichen Mehrwert geht, also quasi wie viel ist wer wert und wie viel, was für Leistung bringt er mir, dann hast du so Spieler wie an Luka Modric. Klar, er ist alt, hat jetzt aktuell einen Markt für 4 Millionen Euro. Die Frage ist, was bringt der für Qualität ins Spiel mit für einen Fußballverein wie Milan, im Unterschied zu einem Spieler, der halt jetzt da noch deutlich jünger ist und 25, 30 Millionen.
Genau, also was sind so die Faktoren, die grundsätzlich natürlich nicht für ihn sprechen? Das eine ist, er ist am Ende seiner Karriere, er ist allgemein alt für den Fußball, er ist am Ende seiner Karriere. Was spricht für ihn? Er hat unglaublich viele Titel gewonnen, er hat unglaubliche Leistungen gezeigt. Und warum war der so speziell in seiner Marktwertanalyse über den Zeitraum seiner Karriere?
Ja, ich finde einerseits, weil er nie in diese Sphären aufgestiegen ist, wo halt andere Spieler halt waren. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren eine extreme Explosion von diesen Marktwerten gehabt. Es hat sich zwar ein bisschen beruhigt wieder, weil zwischendurch hast du glaubt, die Marktwerte springen auf 200, 300, 400 Millionen auf den Plattformen. Aber sein höchster Marktwert war vor 11 Jahren, 12 Jahren mittlerweile fast, mit 55 Millionen Euro, so Peak Real Madrid und so weiter. Nur ich glaube halt einfach, dass ganz viele Dinge, die in einem Marktwert gegossen sind, halt einfach schwer zu bewerten sind. Und es gibt dann schon einen Grund, warum es Experten und Expertinnen gibt, die halt Sachen bewerten, wie gut ist das Raumverhalten von einem Luka Modric, wie gut ist die Entscheidungsqualität. Weil beim Stürmer siehst du ganz klar, trifft nicht. Das heißt, du hast, oder keine Ahnung, du hast andere sehr, sehr quantifizierbare Sachen, wie hoch ist die Passgenauigkeit. Nur das, was halt das im Fußball so ausmacht, das finde ich, das hast du halt schon oft nicht in diesen Marktwerten halt wiedergespiegelt. Ja. Was ist sein, wie lernfähig ist ein Spieler? Was hat er für Mentalität, wenn sein Team hinten ist? Und mir kommt halt vor, das ist schon sehr, sehr starke Amerikanisierung vom Fußball, dass wir halt wahnsinnig gern hätten, dass alles von einer Zahl erklärt wird. Dieses ganze Thema Fantasy Football oder diese ganze Moneyball-Logik, das Thema haben wir eh schon oft gesprochen. Am liebsten hätten wir hätten alles nur die Zahlen, ne? die uns alles beschreiben über den Spieler. Der hat eine Sechser-Mentalität verglichen mit einer Dreier-Mentalität. Das heißt, wenn ich mir jetzt meinen Spieler zusammenbaue und ich sage, das Profil muss Mentalität haben und Passgenauigkeit und Kreativität, dann nehme ich den, der 3, 6 und 8 hat, im Unterschied zu dem, der 2, 4 und 3 hat.
Ja.
Also ist halt der Fußball nicht.
Aber an dieser Stelle ist erwähnt, spielfreie Episode 71, nämlich Brentfords Moneyball-Methode, wo wir auf das ein bisschen eingehen, was so diesen Brentford-Ansatz macht, der gerade datengetrieben ist, wo man mittlerweile war, sagen wir es, die Folge ist nämlich mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre alt. Und in der Zeit hat sich viel getan. Unter anderem ist Brentford nicht so erfolgreich, wie man gedacht hat. Das ist
und wo funktioniert denn das Datengetriebene halt sehr gut, wo du halt die richtigen Parameter dazu hast und halt einen Stürmer nach XG-Wert zu scouten, das tut mittlerweile relativ viele, das heißt auch nichts mehr Geheimnis. Ja. Aber klar, weil es halt einen klaren Output gibt, wer hat wie viel da geschossen, wie viel hätte er eigentlich machen sollen. Aber kommen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Praxis zurück.
Jawohl.
Sturm Graz. Jetzt machen wir einfach nur das eine Beispiel, weil es natürlich für uns beide oft am einfachsten ist. Aktuell schaut man auf die Marktwertliste, da führt ein gewisser Otta Kiteischwili, wer auch immer das ist, führt diese Liste an mit 6 Millionen Euro. Dann hast du so einen Spieler wie einen Leon Krügic, der mittlerweile bei Sturm Graz auf Platz 5 ist. 2,5 Millionen Euro. Liegt da vor so Leuten wie Dimitri Lavallee, leider auch vor Jalen Mitchell, vor Sidi Chatta, Emmanuel Aivu, das sind alle hinter einem gewissen Leon Krügic. Was rechtfertigt, dass der Leon Krügic 2,5 Millionen Euro wert ist, deiner Meinung nach, im Moment?
Von meinem persönlichen subjektiven Gefühl, dass er sehr jung ist, dass er in Nachwuchsnationalteams gespielt hat, dass er jetzt kroatische Staatsbürgerschaft hat, wird auch nicht ganz wurscht sein, dass er vielleicht noch relativ lange Vertragslaufzeit hat.
Ja. Also genau auf das, glaube ich, geht es hinaus. Also,
nichts davon war jetzt eine sportliche Komponente, muss man sagen. Er ist aktuell mit Kreuzbandriss
außer Gefecht. Und ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und dass er bald wieder mitspielen kann, weil man braucht jeden davon, der am Ball stoppen kann. Aber die Diskussion ist halt arg, weil du schaust auf die Listen und sagst, boah, wer sind denn da die Young Guns? Ne? Der ist 20 Jahre, da steht eine kroatische Fahne dahinter und so weiter, ist ein Stürmer, der hat 2,5 Millionen Euro wert, von dem weiß ich, was ich kriege.
Ja.
Aber natürlich sagt mir der Wert gar nichts aus, wie es das Raum, und ich verstehe schon, dass Scouts im Fußball, im Profifußball nicht hergehen und nur auf Transfermarkt unterwegs sind, sondern ja, ganz klassisch sich Fußballspiele anschauen.
Und natürlich auf Scouting-Plattformen,
genau, die es ja extra Käfer gibt. Ja. Das ist, wie gesagt, es geht in der Sendung nicht darum, dass wir sagen, was machen Scouts? Ja. Die Scouts agieren nicht so. Aber die Diskussion im Fußball ist in der breiten Masse so, dass du sagst, okay, 20-jähriger Stürmer, kroatischer Mittelstürmer, 2,5 Millionen Euro, von dem erwartest du gewisse was. Und was passiert dann? Du hast, der kommt dann, den holst du mal irgendein gewisses Geld hast, und hast Erwartung als Fan. Und dann erfüllt er dir oder erfüllt er es nicht. Aber der Wert selbst führt einfach zu einer Diskussion. Und das ist das Orge, finde ich, einfach, ja, was sie damit halt geschafft haben.
Man braucht ja nur, es gibt ja auch viele internationale Beispiele, wo man das super sehen kann. Mir fällt ein ehemaliger Chelsea-Stürmer, ich glaube, er ist jetzt irgendwo anders in der Premier League bei West Ham vielleicht, der Armando Breuer. Mhm. Der war natürlich das Aushängeschild für Albanien. Mhm. Der ist was gewusst, okay, wenn was geht, dann vielleicht der, weil der war so immerhin so gut, dass er es in die Premier League geschafft, ja, hat. Und das hat mit seinem Marktwert einmal was gemacht, weil er halt dann auch diese Auslage internationaler Fußball immer wieder hatte. Ne?
Der Marktwert ist ja so abhängig davon, in welchem Markt unterwegs ist. Es ist ja ein und derselbe Spieler, der sobald er in die Premier League wechselt, kriegt dann Marktwertaufwertung, wenn er sich nicht komplett budget anstellt, weil es einfach die Premier League ist. Das ist ein bisschen so die Logik ist, warum kostet das Wasser nach einem Security-Check im Flughafen so viel mehr als vor dem Security-Check oder geschweige denn im Supermarkt, ja, weil du einen anderen Markt hast, auf dem unterwegs bist. Ja. Weil halt, keine Ahnung, das Angebot ein deutlich knapperes ist hinter der Security Gate.
Und Stichwort Markt, natürlich hat das auch eine gewisse Komplexität. Wo kommt der Spieler her? Was kann ich, was bedeutet das, wenn ich einen Weston Kenny in mein Team hole, der für Amerika aufläuft? Kann ich dort ein bisschen was zum amerikanischen Marktanteil mit einkaufen? Ne? Wir haben das auch oft mit asiatischen Transfers, wo man sagt, okay, hat das jetzt wirklich gereicht für die Premier League? Vielleicht nicht, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, einen japanischen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Ne?
Aber kommen wir noch ja, ich will jetzt nicht zu einem finalen Konklusion kommen, weil das haben wir noch nicht, aber zu einem kurzen Zwischenkonklusion. Ich glaube, was wir sehen, so nach einer Stunde, ich meine, jetzt reden wir, wir haben viel über Big Brother geredet.
Zu Recht.
Aber was man, glaube ich, schon sehen kann, ist, der individuelle Blick auf den Marktwert ist halt eine sehr populistische Diskussion, die du dort oft einmal hast. Das ist kein, oft einmal fehlt die Substanz in so einer Diskussion, dass du nur aufgrund von der Zahl was ableiten kannst, was einen sportlichen Mehrwert hat.
Ja.
Wo ich aber schon die These aufstellen möchte, ist, wo ich schon glaube, dass das eine durchaus nachvollziehbare Diskussion ist, wenn du dir anschaust, wie entwickelt sich eine ganze Mannschaft bezogen auf den Wert. Mhm. Und was hat das für einen sportlichen Wert? Weil wenn du weggehst von einem Jadon Mitchell oder an Leon Krügic und du schaust dir zum Beispiel auf den Marktwert vom Sportclub Sturm Graz, mhm, dann sieht man zum Beispiel schon sehr was Spannendes, wenn man sich diese Marktwertkurve anschaut der letzten Jahre, wie sehr die halt gepiekt ist zwischen 2020, wo du knapp 14 Millionen Euro Marktwert gehabt hast, zwischendurch war Sturm in der Höchstphase auf knapp 82 Millionen Euro Marktwert und ist jetzt wieder angekommen bei 42 Millionen Euro Marktwert. Jetzt da kann man natürlich
im Zeitraum von 5,5
Jahren.
Also schon arge Schwankungsbreite eigentlich.
Dein Markt, wenn du mal von knapp 6 facht hast, mhm, von 14 auf 82 Millionen und jetzt durch habe ich geraschelt, bist du wieder auf die Hälfte von dem, was du warst. Jetzt kann man natürlich sagen, na klar, der Marktwert spiegelt vielleicht den sportlichen Erfolg wieder. Mhm. Gute Mannschaft ist mehr wert als eine schlechtere Mannschaft.
Das wird auch zum gewissen Grad
so sein. Wird sicher so sein. Nur was du schon auch hast, ist, du siehst halt schon auch aufgrund von Zahlen, das, was, glaube ich, viele Sturmfans jetzt da oder Looking at You Salzburg-Fans, falls uns welche zuhören, wo die Marktwertentwicklung von 206 Millionen vor 2,5 Jahren auf 117 Millionen war, wo du einfach sagst, ich sehe das aber auch am Platz. Mhm. Dass da weniger Qualität am Feld steht als vielleicht noch vor 2 Jahren.
Ja.
Sturm Graz hat gepiekt Jänner 2025.
Mhm.
Noch bevor Mika Bireth weggegangen ist, war das die Mannschaft, die 82 Millionen Euro wert war. Jetzt kenne ich natürlich den Salzburger Kader 2000, ich habe jetzt als Referenz immer den 15. September Wert hergenommen. Mhm. Ich kenne also im Detail nicht die Salzburg-Mannschaft von 2023, aber da war der Markt 206,5 Millionen Euro. Also das war, bevor sich Sturm Graz angeschickt hat, Salzburg vom Thron zu stoßen. Mhm. Aber was du schon, glaube ich, siehst, ist, wo vielleicht diese Blick auf den einzelnen Spieler vielleicht ein bisschen irreführend ist, glaube ich, hast du aus Mannschaftssicht schon eine gewisse, oder selbst aus Ligasicht, du siehst zum Beispiel, dass die österreichische Liga wieder durch Ovi rasselt.
Ja, also ich finde das
im Marktwert.
Ich finde, ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter und du hast ein wunderbares Bild ins Skript eingepackt, weil da sieht man den Marktwertverlauf zwischen Salzburg, Sturm und ich glaube LASK und Rapid sind da drin.
Ja.
Und was ich da sofort auslesen kann, ist, dass die Lücke zwischen dem Branchengröße Salzburg und dem Rest schon mal viel höher war als sie jetzt.
Eklatant, weil Salzburg war zwischendurch auf über 250 Millionen Euro.
Dann kannst du super auslesen, dass wir alle Vereine aus der Liga schon viel höher waren im Marktwert. Das heißt, und das korreliert ja super auch mit der Leistung. Die Salzburger waren sehr, sehr lang sehr viel besser als der Rest.
Ja.
Die österreichische Bundesliga, die Vereine der österreichischen Bundesliga waren sehr, sehr lang international besser, als sie es aktuell sind. Und all diese Sachen, da sind ja dann doch Leistungsmerkmale, die man auch sehr wohl aus diesem Marktwert auslesen kann.
Und es gibt also, Es gibt ja die Studien, die kenne ich aufgrund von meinem beruflichen Hintergrund, wo sich große Beratungsagenturen genau damit beschäftigen, wie hoch ist die Korrelation von Marktwert zu sportlichen Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja. Ist ganz klar belegt. Ist ganz klar belegt.
Also Geld schießt teurer sozusagen.
Geld schießt teurer. Wie jemand, der was Gegenteiliges sagt, muss sagen, nein, die Datenlage gibt dir nicht recht.
Ja,
okay. Geld schießt teurer. Es ist einfach so.
Ja.
Die Frage ist natürlich, wie gut ist das Geld investiert, bla bla bla.
Ja.
Und natürlich kann immer der kleinere in Gräser schlagen, aber wenn du aufs große Bild schaust, musst du sagen, Geld schießt teurer. Und was du jetzt siehst, ist, dass halt einfach die österreichische Liga dort verliert an Marktwert. Und das spiegelt sich immer, die Zahlen im UEFA-5-Jahres-Wertung angeschaut und so weiter und so fort. Und du siehst das Ganze das Gleiche. Wir knicken die letzten Jahre durch, aber. Und nochmal, ich glaube, der Blick auf den einzelnen Spieler ist ja schwieriger. Auch selbst ein Karriereverlauf aufgrund von Marktwert noch zu verziehen. So, jetzt wechselt ein und derselbe Karim Benzema in dem und dem Alter von La Liga nach Saudi-Arabien. Anderer Markt, das führt was zu seinem Marktwert. CRC, Messi wechselt von Barcelona zu Inter Miami. Der gleiche Typ.
Oder bleiben wir beim österreichischen Beispiel. Ich finde, da kann man es auch super sehen. Marko Arnautović wechselt aus der Premier League nach China.
Ja.
Um eine Irrsinnsumme. Und allein durch den Wechsel knickt der Marktwert danach natürlich massiv ein.
Genau. Ja. Ist er deswegen ein schlechterer Spieler? Aber nein, ist der gleiche Spieler. Also die Frage ist, wird er gleich gefordert und so weiter.
Ja.
Was ist das für ein Typ?
Ja.
Das heißt, da braucht es natürlich diese Analyse von Experten und Expertinnen, die sich anschauen, okay, ist das nur das gleiche Spiel? Verhaltet er sich noch gleich?
Ja.
Gott, da kommt natürlich gerade die Mentalität ein. Ich glaube, Joshua Kimmich, um unseren alten Big Brother-Sieger herzunehmen, ich glaube, vom Spielerischen her ist der Joshua Kimmich jemand, der viel, viel mehr innerlich angetrieben ist, als es vielleicht ein Marko Arnautović ist.
Mhm.
Wo du sagst, okay, Joshua Kimmich, wenn es rein um die sportliche Qualität geht, liefert er wahrscheinlich das Gleiche in der deutschen Bundesliga, wie wenn er in Österreich spielen würde. Er würde die gleiche Qualität aufs Spielfeld bringen würden. Aber sein Marktwert wird absinken.
Ja, klar.
Du hast aufgezeigt.
Ich habe aufgezeigt, weil wir haben uns jetzt sehr lange damit beschäftigt, was es den Marktwert beeinflusst. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir es umgekehrt einmal angehen. Was beeinflusst in der Außenwelt? Also was macht der Wert, dieser Marktwert der Spieler mit anderen Komponenten? Was macht er zum Beispiel mit Spielern?
Also Ich glaube, du hast mittlerweile das Phänomen, dass halt gewisse Spieler Inhalte produzieren oder für sie produziert werden, die halt auf dem Marktwert abzielen. Weil du halt sagst, dein Marktwertprofil, wir haben vorher Leon Krügic angesprochen, wo du sagst, gewisse Entscheidungen werden vielleicht in diese Richtung getroffen, weil sie positiv für deinen Marktwert sind. Und wenn du dann halt hergehst und jemand schaut sich an, okay, welche Spieler vom Jahrgang so und so, welche Mittelstürme im Jahrgang so und was sind die wertvollsten, und du bist plötzlich 150 Plätze weiter vorne in diesem ganzheitlichen Ranking, dann erhöht das wahrscheinlich deine Chancen, dass du zumindest einmal es auf über eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle vielleicht schaffst. Und das heißt, ich glaube, Spieler schauen ganz klar auf Werte. Man kennt diese Diskussion ja auch von den FIFA-Ratings, so würde ich sagen. Du kennst ja diese Social-Videos, wenn wieder irgendeinem Spüler seine Karten hingehalten wird.
Ultimate-Team-Karten sind das.
Ultimate-Team-Karten, wo da halt dann draufsteht, nicht 79, sondern nur 74 und die anderen Teamkollegen lachen über die. Das heißt, du merkst diese Zahl, nachdem sie halt also vermeintlich was Neutrales hingeschmissen wird, die führt halt zu einer Diskussion.
Ja.
Und Spieler, glaube ich, beschäftigen sich heutzutage viel mehr mit diesen Werten, die über sie im Umlauf sind, als es vielleicht früher waren. Und dann laufst du natürlich vor, dass wenn du dir halt auf deine Werte schaust, für den Wert spürst und nicht mehr so sehr für das, was du halt im 11 gegen 11 im besten Fall machst. Und dann machst du halt vielleicht die eine Aktion mehr, weil es halt vielleicht ideal in ein YouTube-Highlight-Reel reinpasst oder vielleicht noch, keine Ahnung, nimmst den anderen Schuss, weil du sagst, okay, ich will jetzt mein XG cranken, weil es ist zwar extrem unwahrscheinlich, dass ich triff, aber wenn ich triff, dann haut mir das meine Werte auf.
Ja.
Es macht definitiv was.
Ja, und das ist ja nur die positive Seite irgendwie, weil du hast jetzt mit guter Emotion gespielt, aber stell dir vor, du machst anstatt dem vielleicht erfolgreichen Offensivpass, drast lieber ab und spielst einen sicheren Pass zurück. Weil das ja, natürlich für die Statistik wieder super ist, weil das ein erfolgreicher Pass ist.
Und wenn du dann halt noch die ganze Instagramisierung des Fußballs aus den letzten 15 Jahren hernimmst oder was auch immer, dann ergibt es natürlich ein Gesamtbild, wo du sagst, vieles von dem, was wir halt im Fußball so cool gefunden haben, ist nicht alles schlecht, aber ist einfach anders als das, wie es vor 15 Jahren war. Und da hat der Marktwert selbst nicht alles verursacht. Aber er hat die Marktwertdiskussion, die ganz wesentlich von, da kommen wir zu unserem Protagonisten zurück, Transfermarkt.de und seinen Ablegern gepusht worden ist, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Diese Kombination eben aus Social-Media-Entwicklung, von denen Transfermarkt auch ganz stark profitiert hat, hat halt dazu geführt, dass das, was diese Plattform macht und was man schon das Gefühl hat, ist zumindest, dass um jetzt da, wie war das beim Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung?
Sehr gut.
Ist es beim Spider-Man?
Ja, alles richtig.
Habe ich zumindest das Gefühl, dass sie sich dessen schon bewusst sind. Also ich finde, sie gehen relativ verantwortungsbewusst um mit dieser Macht. Dass du nur immer versuchst, weil was kannst du denn irgendwann mal machen? Du kannst irgendwann nur mal deine Methoden transparent preisgeben.
Ja.
Das sagst du schon her. Wir haben schon im Jahr 2002, was, glaube ich, Transfermarkt gemacht hat, Spielerberater gelistet auf der Plattform.
Ja.
Was müssten ultimativ machen? Einigermaßen versuchen, der Integrität zu wahren, weil wenn dann irgendwann mal rauskommt, naja, klar, wenn die ganzen Geschäftsführer von Transfermarkt 500.000 Euro dafür jetzt mal einstecken, wenn wieder irgendein Berater sagt, mach das und das, das killt natürlich irgendwann mal deine natürliche Autorität, dass du hast.
Absolut.
Ich merke, du lachst schon die ganze Zeit, weil du irgendwas im Internet hast. Hast du irgendein lustiges Katzenvideo gefunden?
Ich habe tatsächlich was Lustiges gefunden zu Transfermarkt. Bei meiner Recherche bin ich nämlich auf ein Video gestoßen, das passt doch gerade ganz gut dazu. Das hieß nämlich die ganze Wahrheit über Transfermarkt.
Ja.
Und der Name suggeriert ja, dass da jetzt irgendwie hochgradig irgendwas aufgedeckt wird. Und das Video war absolut nicht reißerisch, was dazu geführt hat, dass der topgepinnte Kommentar von Matthias Seidel, also dem Gründer von Transfermarkt ist, der folgende Anmerkung zu dem Video gehabt hat, im Großen und Ganzen sehr gut recherchiert, er hätte jetzt ein besseres Bild von mir nehmen können.
Ja.
Also die großen Skandale sind bis jetzt ausgeblieben. Muss man sagen, es ist halt eine Plattform, die sie als das versteht, nämlich als Hub für Fans, für Leute, die wirklich viel Leidenschaft und Zeit mit Statistiken und so weiter auseinandersetzen und daraus versuchen, das Bestmögliche unter Anführungszeichen abzuleiten. Ja.
Und wo sicher die Gefahr ist, und jetzt kommen wir dann eh schon langsam zum Schluss, in dem Sport, in dem immer mehr Geld reingebuttert wird, seit vielen, vielen Jahren, wird sicher auch die Versuchung in jede Richtung immer größer. Weil, wie gesagt, wenn du weißt, was selbst Vereine im österreichischen Fußball, du brauchst nur auf die Bilanzen schauen oder auf die GNV, was die ausgeben für für Spielerberater Honorare. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und dass Berater hergehen und sagen, okay, keine Ahnung, liebe Transfermarkt-Auktion, was kostet das, mein Spieler dort und dorthin aufzuwerten? Aha, das kostet mir 10.000 Euro. Ja bitte, da habt ihr das Geld. Also ich glaube schon, dass die Verantwortlichen von Transfermarkt sicher an immer größeren Herausforderungen, was die eigene Integrität betrifft, ausgesetzt sind. Schätze jetzt einmal. Wie gesagt, mir würde es extrem irritieren, wenn es nicht so ist. Und es bleibt ihnen zu wünschen, dass sie hoffentlich weiterhin so eine große Freiheit im eigenen Plattform haben, dass sie das weiter beibehalten, was sie gemacht haben in den letzten vielen Jahren. Mhm. Und bin gespannt und hoffentlich bleiben die Erzählungen die gleichen. Kommen wir vielleicht zu einem Schluss. Fluch oder Segen, was ist es für die?
Beides irgendwie. Also mein persönlich liebster Part an Transfermarkt sind ja die historischen Daten. Mhm. Ich liebe es, da ein bisschen drin zu wühlen, schau mal Leistungsdaten an aus vergangener Zeit, eben die Trikotnummern oder schau mal an, okay, wo kommt der Spieler aus der eigenen Jugend und so weiter. Solche Sachen finde ich super spannend. Mhm. Die Transfermarktdiskussion finde ich super fad, weil letztlich ja egal, selbst wenn sie es schaffen würden, das Objekt, die wir über zu machen, letztlich gibt es ja dann diesen tatsächlichen Transfer irgendwann einmal. Das heißt, irgendwann mal sagt jemand, das habe ich jetzt gezahlt. Und das ist dann halt auch, wie wir immer sagen, Fantastillionen. Mhm. Der erste Spieler, der auf Transfermarkt 100 Millionen Marktwert erreicht hat, war der Cristiano Ronaldo. Mhm. Das sagst du jetzt, okay, das passt. Der zu seiner Prime, ich glaube, das war rund um den Wechsel weg von Real Madrid. Macht Sinn.
Ich glaube, 105 Millionen Real zahlt für ihn von Juve. Nein, nicht Juve, wie heißt es? Von United oder war das weniger?
Weiß ich gar nicht mehr. Nein, das war weniger, glaube ich noch. Ja. Und dann hast du halt den Platzhirschen mit dem Neymar mit seinen 200 irgendwas, wo du sagst, okay, das ist auch tatsächlich gezahlt worden. War nie wert, ja, wenn man es zu objektivieren versucht. Ja. Mhm. Und von dem her ist das irgendwie eine weitere Kennzahl in einem System, das sowieso vollkommen verrückt ist. Mhm. Und das soll mich nicht weiter stören. Ich habe ja ein bisschen Angst, wer liebt historische Fußballdaten auf der Welt am meisten?
Die KI.
Auch, ja, aber von so Institutionen natürlich die FIFA. Mhm. Und ich hoffe nur ganz stark, dass die da nicht mal irgendwie versuchen, eine zu kretschen und da irgendwie einen Konkurrent zu machen oder das versuchen aufzukaufen. Also das ist die Angst, die ich habe, weil ich finde es natürlich super, dass so eine Plattform, auch wenn jetzt Springer beteiligt ist, aber trotzdem zum großen Teil in Händen von Fans ist. Mhm. Ja. Das finde ich richtig cool. Und ja, man muss auch hoffen, dass es nie irgendwie so einen großen Skandal, wie du es gerade vorher angedeutet hast, gibt, wo eben Leute dann sie vielleicht versuchen einzukaufen, weil die Verlockung ist sicher sehr groß, ja,
keine Frage. Also
die Summen sind riesig.
Ja, also wenn ich da kurz noch meinen letzten Senf noch dazu abgibt, dann ist die Dummla. Also für mich ist es aktuell definitiv noch ein Segen, dass es die Plattform gibt. Und ich wünsche mir und uns, dass hoffentlich sie uns keinen Grund geben, dass man das immer Meinung da ändern muss, weil Recherchieren ist leichter, die Diskussionen sind klasse, weil du einfach irgendwas hast, über das diskutieren kannst. Und wie gesagt, man muss es realistisch einordnen. Otto Normalverbraucher und Otto Normalverbraucherin sind eh nicht die entscheidenden Kräfte, wenn es darum geht zu entscheiden, welchen Spieler hole ich mir. Ja, aber das Diskutieren ist halt einfach lustig, wenn du halt über die Sachen machst. Mhm. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass sie gewissen Tendenzen und Entwicklungen vielleicht sie zumindest entgegenstellen können oder nicht entgegenstellen, aber nicht mitreißen lassen mit den Dingen.
Das macht Sinn. Cool. Ich glaube, das war unser Senf, wie du so schön gesagt hast, zu transfermarkt.de/at/Indonesien. Alle Domains, die ihr euch so vorstellen könnt. Bei euch da draußen bleibt es mir wie immer Danke zu sagen und zu hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.